Herzlich willkommen zu unserem Geschichte-Podcast Porzellanfuhre.
Wir, das sind Anna,
Willi
und Lena,
laden euch dazu ein, mit uns durch verschiedene Epochen zu reisen und pikanten, unterhaltsamen, oft auch kuriosen Themen zu lauschen.
Und jetzt einsteigen und zuhören.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausfahrt der Porzellanfuhre. Heute machen wir mal etwas anderes. Der Ausgangspunkt der heutigen Folge ist etwas anders. Wir haben heute keine Person oder keinen Kriminalfall, sondern heute dreht sich die Folge eigentlich zuerst einmal um ein Bild.
Genau, um ein berühmtes Gemälde, wobei für den Künstler sicher nicht das bekannteste Werk. Und deswegen fanden wir es spannend. Gefunden haben wir das Ganze im Wien-Museum, das ja jetzt wieder aufgemacht hat, nach großem Umbau. Und wir waren natürlich auch schon dort und haben uns das angeschaut. Ja, und wir sprechen heute über das Bild Zuschauerraum im Alten Burgtheater von Gustav Klimt.
Das Bild ist aus mehreren Sichten heraus sehr spannend, sollte man gesehen haben. Zum einen, weil es eben eine Form der Malerei ist, die Gustav Klimt eigentlich nicht berühmt gemacht hat. Also man kennt seine sehr üppigen goldenen Malereien, meistens mit Frauengestalten. Im Vordergrund auch eine sehr große Symbolik, die bekanntlich dahinter steckt. In dem Fall wird aber der Innenraum des Alten Burgtheaters gezeigt. Was historisch interessant ist, denn das Burgtheater oder das alte Burgtheater gibt es ja nicht mehr. Das wurde 1888 endgültig abgerissen. Und auf der anderen Seite wird diese Innenansicht des alten Burgtheaters gefüllt mit dem Who is Who der damaligen Gesellschaft in Wien. Also lauter berühmte Personen aus unterschiedlichsten Sparten hat man da abgebildet und man kann viele von diesen Personen auch noch wiedererkennen. Wir haben uns jetzt einige herausgesucht, wobei einige sehr bekannte Namen dabei sind, die wir ein bisschen porträtieren wollen, die wir euch ein bisschen vorstellen wollen, aber auch solche, die aus heutiger Sicht der Dinge wohl nicht mehr so glänzen, Namen, die keine tiefere Bedeutung heute mehr haben. Aber das liegt vielleicht auch ein bisschen im Charakter, im Sinne der Porzellanfuhre, dass wir Leute ein bisschen hervorkehren wollen, die heute inzwischen unbekannt geworden sind.
Bevor wir das aber machen, sollten wir uns mal kurz noch überlegen, wo denn das alte Burgtheater überhaupt stand. Also für alle, die schon mal in Wien gewesen sind, kennen natürlich auch alle die Hofburg, ganz zentral. Und heute ist es so, dass dort Ausgrabungen zu sehen sind auf dem Michaelerplatz. Man schaut im Prinzip vom Michaelerplatz ja heute auf die große grüne Kuppel. Das war aber nicht immer so. Also eigentlich das touristische Bild der Hofburg ist immer auf dem Michaelerplatz. Nur so wie wir das heute kennen, ist es eigentlich erst in den letzten Jahren, also in den 1890er Jahren entstanden. Also dieser Teil der Hofburg war im Prinzip früher ohne Kuppel. Das ist immer auf den Fotos, finde ich, sehr schräg, wenn man einfach weiß, wie das heute aussieht. Und auf den alten Bildern hast du immer das Gefühl, die haben vergessen weiterzubauen. Mhm. Also es ist wirklich, das ist ja wie aus dem Nichts. Hört einfach ein Teil des Gebäudes auf. Also es ist im Prinzip, wenn man am Michaelerplatz steht, hat man ja die große Kuppel und dann links eine kleine und rechts eine kleine. Und früher gab es nur die linke. Und gleich daneben war im Prinzip ein Cut und dann stand da auch ein extra Gebäude und das war eben das alte Burgtheater. Heute ist davon gar nichts mehr über, aber wenn man eben heute auf dem Michaelerplatz steht und auf die linke Seite schaut, dann ist da heute immer noch eine Tafel und da steht eben, hier stand früher das alte Burgtheater. Das ist eigentlich das Einzige, was daran noch erinnert.
Genau, das ist so ein, wenn man sich so ganz alte Fotos anschaut, es gibt auch Malereien vom Michaelerplatz, dann ragt oder würde das alte Burgtheater so in den Michaelerplatz hineinragen.
Ja, fast schon in die Ausgrabungen.
In die Ausgrabungen, genau. Also falls ihr den Michaelerplatz einmal begeht irgendwann, da sind in der Mitte, sind da so Ausgrabungen, eine ganze Menge von alten Mauern und die sind aus unterschiedlichen Zeitaltern und dieses tiefe Loch, also das tiefste, wenn man so möchte, ist ein Kellerbereich des Alten Burgtheaters. Also nur so ein bisschen zur Orientierung, falls ihr mal in Wien am Michaelerplatz unterwegs seid.
Wer häufig Gast war im Alten Burgtheater, war natürlich Kaiser Franz Josef. Das war einer seiner Lieblingsorte in Wien. Also in jeder freien Minute war er früher im Theater. Und das war früher natürlich ein bisschen praktischer, weil es war wirklich Gehweg, sage ich jetzt mal, eine Minute. Und natürlich gab es dann einen Ersatz für das alte Theater. Also man hat es nicht einfach abgerissen und dann kam nichts mehr. Deswegen gibt es heute noch das Burgtheater.
Aber nicht mehr an der Stelle natürlich, weil, wie schon gesagt, der Michaelerplatz schaut heute anders aus. Wo ist dann das neue Burgtheater?
Das ist heute gegenüber vom Rathaus und im Prinzip ein Teil der Ringstraße. Das ist eben auch wichtig. Also Franz Josef wollte ja, dass das die wichtigste Straße Wiens wird und eben die prächtigste. Und deswegen durfte da auch das Theater nicht fehlen. Wer auch dort für die Malereien zuständig war, und so kommen wir also wieder zum Ausgangspunkt zurück, war Gustav Klimt. Der war das aber nicht alleine, der hat gemeinsam gearbeitet mit Franz Matsch. Und nachdem ihm klar war, dass das alte Burgtheater abgerissen werden sollte, hat man aufgetragen, dass man eben noch Gemälde anfertigt. Also es ist kein Zufall gewesen, dass Gustav Klimt dieses Bild oder dieses Sujet ausgewählt hat, sondern es war eine Auftragsarbeit. Und eben nicht nur er hat ein Bild gemacht vom Burgtheater, sondern auch Franz Matsch. Witzigerweise haben sich beide für den Zuschauerraum entschieden. Also keines auf die Idee kommen, von außen irgendwie ein Bild zu machen, was ja auch nicht so uninteressant gewesen wäre eigentlich. Also was man sich unterschiedlich entscheidet, sage ich mal, wäre ein bisschen spannender gewesen. Wobei auch das von Klimt einfach wirklich ein wunderschönes Bild ist, finde ich, und eben auch sehr spannend. Es ist so ein bisschen wie ein Wimmelbild.
Ja, das trifft sehr gut.
Also ich glaube eben für die damalige Zeit sehr interessant, weil man die Personen wirklich kannte. Jetzt kennt man ja, es sind ungefähr 200 Personen, jetzt kennt man so um die 140. Und ich wüsste gern, wer da eigentlich noch drauf ist, weil ich habe noch immer getippt auf die Schwertner. Weil sie ja doch wichtig war fürs Burgtheater und es hätte schon sein können, dass bei der Verabschiedung, dass sie da auch als wichtige Person dabei ist. Also vielleicht versteckt sie sich auch noch irgendwo und man weiß einfach nicht, weil wir ja leider nicht wissen, wie sie ausgesehen hat.
Ja. Schwertner, für alle, die die Folge noch nicht gehört haben, darüber haben wir auch eine Folge gemacht, über Fanny Pfeifferling und die Familie.
Also die Darstellung von Klimt ist ja im Prinzip die Sicht vom Orchester auf das Publikum. Matsch entscheidet sich, wie schon erwähnt, auch für den Zuschauerraum, aber da sieht man auf die Bühne. Wobei auf der Bühne ist nichts, da ist nur der Vorhang. Und da sieht man auch einige Personen, aber Klimt hat da viel mehr Personen gezeigt. Wir haben ja schon bei der Vorbereitung kurz darüber gesprochen, dass ja manche Personen heller erscheinen, manche dünkler und das eigentlich sehr seltsam wirkt im ersten Moment, weil die Lichtverhältnisse so nicht waren. Also das ist unnatürlich, sag ich jetzt mal. Das liegt daran, dass die Personen, die Klimt darstellt, nicht alle bei ihm im Atelier waren, sondern er teilweise mit Fotografien gearbeitet hat. Und da waren einfach die Lichtverhältnisse anders und er hat es anscheinend wirklich so 1:1
versucht
übernommen.
Zu übertragen irgendwie. Ja.
Und dadurch wirkt das teilweise wirklich sehr, also sind manche so richtig angeleuchtet und es ist jetzt nicht von der Wichtigkeit her, weil wir werden noch drauf kommen, aber zum Beispiel ein Erzherzog eher im Dunkeln steht und dann wieder Personen, die Schauspieler sind, ganz vorne und hell leuchtend sind, sage ich jetzt mal. Also es gibt viele Frauen, die auch sehr auffallen, die irgendwie heller gekleidet sind und dadurch eigentlich der Fokus auf diese Personen liegt.
Ich finde, das ist ganz lustig. Es wirkt auch so, als heute so ein Bastelstück, wo man verschiedene Bilder genommen hat, ausgeschnitten hat und zusammengeklebt.
Wie so eine Collage einfach.
Ja. Genau, ja. Mhm.
Der Begriff des Wimmelbilds, ich glaube, der trifft es wirklich gut. Also das, ja, ist so ein bisschen...
Where's Waldo?
Salopp, ja.
Na, ich finde vor allem spannend, dass wir von Klimt eben ein anderes Bild zeigen, weil das bekannteste ist ja der Kuss, der hängt im Belvedere. Wer schon mal im Belvedere war, weiß, dass es, glaube ich, das einzige Bild ist, das man sich nicht in Ruhe anschauen kann, weil wirklich die Massen daran vorbeiströmen, sich das Bild auch gar nicht ansehen, sondern einfach ein Bild damit machen oder ein Video. Und ich kenne kein Bild, das so sehr spiegelt wie das. Das heißt, jede Fotografie, die wir machen, ist so sinnlos. Ja, aber funktioniert bis heute. Ich finde, es ist eines der schlimmsten Klimt-Bilder, weil gerade, was ich an Klimt mag, nicht nur, dass er cute war, ich finde nur, dass der Kuss das bekannteste Gemälde ist, aber eigentlich gar nicht dem entspricht, was der Klimt sonst macht. Weil ich finde, er ist einer, der für seine Zeit eigentlich ein gutes Frauenbild darstellt. Also eine sehr selbstbewusste Frau. Sie ist eigentlich nie so, ich sag mal, dominiert oder runtergebuttert von einem Mann, wie das ja sonst sehr oft dargestellt wird. Und ich finde, gerade beim Kuss ist das anders. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal wirklich angeschaut habt, aber im Prinzip geht sie auf die Knie und er küsst sie, aber hält sie eine Umarmung, dass sie, ich sag mal, dem gar nicht auskommt. Also ich finde dieses Bild bis heute beklemmend. Ich weiß nicht, warum das alle als das große Liebesbild sehen. Ich finde es wirklich ganz schrecklich. Mhm. Und er hat wirklich schöne Bilder gemacht mit sehr selbstbewussten Frauen eben und auch teilweise als Paar. Und das war auch sehr gleichgestellt, sage ich jetzt mal. Und ich finde eben, dass der Kuss das überhaupt nicht aussagt. Also dass es wirklich in die, meiner Meinung nach, falsche Richtung geht, das Ganze. Also verstehe bis heute nicht, warum der Hype so groß ist bei dem, weil Gold hat er öfter verwendet.
Oh ja.
Oder zum Beispiel auch, er hat ja Judith dargestellt und das ist wirklich ein unglaublich starkes Bild zum Beispiel. Oder Danae oder so, was auch eigentlich ein schwieriges Thema ist. Gut, ich drifte ab in meine Kunstgeschichte ein bisschen.
Mhm.
Und auf jeden Fall, schaut euch Klimt an und vor allem auch das Bild, weil es wirklich spannend ist, es live zu sehen, finde ich. Und im Wien-Museum hast du auch eher die Zeit, also da steht jetzt nicht so viele davor wie beim Kuss, weil es auch so gar nicht eben seins ist, also...
Ich glaube, viele würden das gar nicht erkennen, das Klimt-Bild.
Das ist ein guter Einwand. Also die meisten, glaube ich, würden das gar nicht so abschätzen, weil das eben alles so dominiert ist auf den Kuss und Co., was es heute noch so gibt, die späteren Sachen. Und das ist auch der Einfall ist einfach spannend. Einfach gut, oder? Dass man das so verewigt, dass man alle, sehr viele Leute, die einfach wichtig waren im Wien der damaligen Zeit oder in der Gesellschaft überhaupt, Wien, Österreich, dass man die zusammenfasst und da in dieses Burgtheater hineinpackt, in einer letzten Vorstellung und sozusagen diese Leute verewigt, auf die eine oder andere Weise. Das ist eine sehr spannende Idee.
Wisst ihr, wo das Bild war, bevor es ins Wien-Museum gekommen ist?
Ja, es war im Prinzip gedacht für die städtische Sammlung. Also das war der Auftrag. Dann wurde es ausgestellt 1890 bei der Weltausstellung im Wiener Künstlerhaus. Da ist es so gut angekommen, dass es dann auch einen Preis bekommen hat, nämlich von Kaiser Franz Josef gestiftete Kaiserpreis. Und der war dotiert mit 400 Dukaten. Franz Josef konnte ja mit der neuen Malerei nichts anfangen. Das heißt, er war nachher dann nicht so der große Klimt-Fan. Und das fand er eben gut. Und deswegen durften die ja auch im Burgtheater eben dann arbeiten. Nur wo es dann hingekommen ist, es war halt in der Sammlung. Also es hat jetzt keiner zu Hause gehabt, sag ich jetzt mal, es war im Depot dann. Ja, das ist die Geschichte zu dem Bild, bevor wir jetzt mit den Personen starten. Damit ihr es ein bisschen einfacher habt, werden wir das Bild online stellen und auch, also nicht nur online stellen, sondern wir werden wieder ein Reel machen und auch dazu schreiben, welche Person da zu sehen ist.
Genau, wir haben insgesamt 9 Personen für euch vorbereitet, die wir jetzt auch näher beleuchten wollen. Und da beginnen wir gleich einmal mit dem Ranghöchsten, der im Bild zu sehen ist, nämlich ein Mitglied des Kaiserhauses.
Ein Mitglied des Kaiserhauses, du hast recht. Eine Person oder ein Erzherzog, seine dritte Frau ist dann auch abgebildet, der in den allermeisten Biografien allerdings eher schlecht wegkommt. Also er wird als Randfigur dargestellt. Er wird auch auf diesem Bild, das wir uns jetzt eben ein bisschen genauer anschauen, eher im Schatten dargestellt. Das muss jetzt nicht unbedingt einen direkten Zusammenhang haben, also wahrscheinlich ist es nicht so, aber er steht auf seinem Rang. Allerdings etwas weiter im Hintergrund, Karl Ludwig, ein Bruder Kaiser Franz Josefs, der zweite kleinere Bruder Kaiser Franz Josefs, der so ein bisschen das Image des Farblosen trägt, der so ein bisschen den Langeweiler markieren muss, der nicht wirklich was geleistet hat. So wird das in vielen Biografien dargestellt, vor allem in Artikeln, Internetartikeln, die generell vom Platz her oder von der Länge her ein bisschen reduziert sind, sind das meistens so 1, 2, 3 Sätze, wo rauskommt, dass er eigentlich ein rechter Vatertyp war. Vielleicht darf man das so ein bisschen salopp ausdrücken.
Er hat es aber auch ein bisschen schwierig gehabt, weil der eine ist Kaiser, der andere hat gerne
Kaiser sein wollen.
Kaiser sein wollen und war zumindest dann noch Kaiser von Mexiko.
Ja, genau.
Und dann gab es noch einen, der halt anders für Furore gesorgt hat durch seine Skandale und auch seine Vorlieben.
Richtig, also neben dem Kaiser Franz Josef, den wir ja alle kennen, und dann Ferdinand Max, Maximilian, der eben dann die mexikanische Kaiserwürde da ins Leben gerufen hat. Wir wissen alle, was aus ihm wurde im Wesentlichen. Ist nicht gut ausgegangen, das sogenannte mexikanische Abenteuer.
Das
klingt so positiv, aber es ist ein Originalzitat, also das wurde wirklich so beschrieben. Das denkt man jetzt nicht nur ich so aus. Und eben dann dem Ludwig Victor, also dem jüngsten Bruder, der in der Zeit des Karl dann ganz hinten steht, gibt es eben als dritten Bruder noch den Karl Ludwig, der gerne ein bisschen an den Rand gedrängt wird. Und das war auch so ein bisschen die Intention, dass man den das mal zumindest zeitlich begrenzt ein bisschen hervorholt und ein bisschen über ihn spricht. Denn so ganz unwichtig ist er dann doch nicht und vielleicht ist auch das Image nicht ganz so, wie es in den meisten Fällen beschrieben wird. Wenn man sich das ein bisschen genauer anschaut, dann gibt es vielleicht auch ein paar Punkte, die man erwähnen könnte, um dieses Image ein bisschen zu verändern. Zum einen, Karl Ludwig ist geboren 1833, also er ist 3 Jahre jünger als sein kaiserlicher Bruder Franz Josef, durchläuft die klassische Ausbildung aller männlichen Habsburger, das heißt, er hat einen relativ strengen, straffen Schulalltag ab dem 6. Lebensjahr, wird seinen ersten Auslandsauftrag dann bekommen in Galizien. Da bleibt er nicht sehr lange, aber da lernt er die Verwaltungsagenten kennen, wie man sich eben als Bruder des Kaisers von Österreich zu verhalten hat, welche Aufgaben man dann zu übernehmen könnte. Und ein wenig interessanter wird das Ganze dann ab dem Jahr 1855, weil da wird der Statthalter von Tirol, was meistens ein bisschen ausgeklammert wird, Vorarlberg gehört auch noch dazu, das wird gar nicht erwähnt in vielen Fällen. Und das ist jetzt so einer der Punkte, wo dann in vielen Biografien schon einmal dieses Schlaftabletten-Image herausgekehrt wird, denn es wird gesagt, also getan hat er im Wesentlichen gar nicht viel. Das ist ein Verwaltungsposten. Tatsächlich hat man als Statthalter nicht sehr viele Möglichkeiten. Er ist der verlängerte Arm seines großen kaiserlichen Bruders und hat im Wesentlichen auch das zu tun, was Franz Josef gerne möchte. Die Möglichkeiten Karl Ludwigs sind begrenzt.
Was aber, ich sag mal, normal ist. Also es ist doch normal, dass eigentlich, sag mal, die näheren Verwandten und eben gerade die Männer solche Posten bekommen. Das ist ja auch der Sinn hinter Verwandtschaft, dass man die im Land verteilt, so blöd es jetzt klingt, aber dass eben alle sich um gewisse Teile kümmern. Der war halt nur anscheinend keiner, der viele Partys gemacht hat. Er ist einfach ein, sag mal,
Mensch
gewesen.
Das ist nicht falsch, was du sagst. Also diese Geschichte, dass er eben nur dort sitzt, wo man ihn hinsetzt und dann im Wesentlichen gar nichts mehr macht, das stimmt so eben nicht. 1861 dann, nach 6 Jahren der Statthalterei, legt Karl Ludwig seine Agenten zurück. Das hängt damit zusammen, dass der Neoabsolutismus in Österreich unter Kaiser Franz Josef Risse bekommt. Das heißt, der offizielle Grund wäre gewesen, dass Karl Ludwig als Erzherzog Erzherzog, als Mitglied des Erzhauses, als direkter Bruder Kaiser Franz Josefs unterstanden wäre, theoretisch zumindest, einem Minister, der beispielsweise auch bürgerlich hätte sein können oder aus nicht vergleichbarem Adel. Das ist also vom Ranking her, vielleicht darf man das so ausdrücken, wäre das nicht gegangen, und daraufhin reicht Karl Ludwig seinen Rücktritt ein und wird in weiterer Folge auch nicht mehr politisch wirklich auftreten. Was kann man daraus lernen oder was kann man daraus mitnehmen? Er hat es zumindest probiert. Ja, wirklich große Sprünge hat er nicht gemacht, unglaublich ambitioniert war er vielleicht nicht, schwierig das zu sagen, aber seine, wenn auch etwas zarten Bestrebungen, da vielleicht wirklich versuchen, ein bisschen Autonomie zu bekommen, funktionieren nicht, weil Franz Josef das einfach nicht will. Allerdings gibt es kleinere Änderungen, die er dann doch durchführt. Das heißt, die Verwaltungsorganisation in Teilen Tirols wird abgeändert, wird vereinfacht. Er tut schon ein bisschen das, was man in späteren Jahren von ihm dann wirklich kennt. Nämlich, er lässt Schulen bauen, er lässt karitative Einrichtungen errichten, er kümmert sich auch schon um Kunst- und Kulturbelange im Bereich Tirol, ein bisschen in Vorarlberg. Schloss Ambras, das man heute vielleicht auch noch kennt, wunderschönes Gebäude, da lässt er Veränderungen vornehmen, Renovierungen, Restaurierungen auch vornehmen, da logiert er auch einige Zeit, aber unabhängig davon, dass er Schloss Ambras benutzt hat, offenbar interessiert ihn diese ganze Materie, solche Sachen kommen da ins Spiel. Also er tut ein bisschen was, aber seine Grenzen sind einfach sehr eingesteckt. In weiterer Folge in Wien dann, und er wird auch eine Weile in Graz wohnen, das hängt dann auch mit dem Privatleben zusammen, er ist ja insgesamt dreimal verheiratet, wobei die beiden letzten oder die zweiten Frauen, sagen wir mal so. Die Maria Annunziata, die zweite Frau, die er ehelicht, ihm mehrere Kinder schenken wird, darunter eben auch der Thronfolger Franz Ferdinand und der kleinere Bruder Otto. Beide sind relativ bekannt geworden in der jüngeren Habsburger Geschichte. Insgesamt aber hatte er 6 Kinder mit 2 Ehefrauen.
Und welche ist auf dem Bild zu sehen?
Auf dem Bild ist seine letzte Frau zu sehen, die schräg vor ihm sitzt. Also natürlich, die beiden sind in der Kaiserloge etwas erhoben. Nicht? Also das Klimtbild selbst, ja, beschreibt da den gesamten Zuschauerraum, das Parterre, in dem es wirklich wuselt. Und Maria Theresia, die deutlich jüngere letzte Ehefrau Karl Ludwigs, die auch als die, wie darf man sagen, sie wird gern beschrieben als die schönste, als die irgendwie wichtigste, sicherlich als diejenige, die so ein bisschen in den Vordergrund tritt, auch deswegen, weil sie eine gute Stiefmama ist. Maria Theresia von Braganza ist zwar eigentlich nicht wirklich sehr viel älter als ihr ältester Stiefsohn, nämlich eben Franz Ferdinand, trotzdem schafft sie es offenbar, einen Kanal zu Franz Ferdinand zu öffnen, also die beiden vertragen sich dann ganz gut und sie wird es in späterer Zeit dann auch sein, die ihn beispielsweise immer wieder dazu überredet, auf seinen Gesundheitszustand zu achten, dementsprechende Reisen zu machen, also so Lungenkurorte aufzusuchen, denn Franz Ferdinand ist von diesen Dingen nicht besonders begeistert. Er neigt auch zu spontanen Gefühlsausbrüchen, also Wutanfälle werden da beschrieben. Und sie dürfte offensichtlich so einfühlsam gewesen sein, um nicht nur ihren deutlich älteren Ehemann relativ gut im Griff zu haben, sondern auch ihre Stiefkinder recht gut zu behandeln. Also die wird als Segen für die Familie im Wesentlichen dargestellt. Im Gegensatz zur zweiten Frau, Karl Ludwigs, die auch recht bekannt gewordene Maria Annunziata, eine Bourbonin, die charakterlich wahrscheinlich etwas komplexer war, etwas schwieriger war und mit der Karl Ludwig wohl relativ wenig verbunden hat. Es gibt mehrere Umzüge, die teilweise auch auf Maria Annunziatas Initiative stattfinden. Er wird die Familie wird eine ganze Weile auch in Graz zubringen. Graz wird damals noch als eher ruhige Stadt irgendwie beschrieben und Karl Ludwig fühlt sich dort auch wohl. Da hat er eigentlich gar nicht viel Sorgen, ist weit weg von Wien, wo die gestrenge Mama ist, wo eben der ältere Bruder Kaiser ist. Also in Wien, da ist Stress, da geht's rund. In Graz ist das alles viel entspannter, aber es dürfte zu ruhig gewesen sein für Maria Annunziata, die sich dort ebenfalls nicht wohl fühlt und immer wieder drängt, Umzüge zu machen. Dass es privat auch nicht immer leicht war mit ihm, lässt vielleicht erahnen, wenn man so ein bisschen auf die Warnung diverser Ärzte eingeht, denn Maria Annunziata, die lungenkrank ist und zwar ihr ganzes Leben und auch schon sehr früh sterben wird, nämlich die wird nicht einmal 30 Jahre alt werden, bringt in diesen wenigen Jahren, in denen sie einigermaßen körperlich kräftig und gut beieinander ist, 4 Kinder zur Welt. Franz Ferdinand, der eh schon erwähnte Thronfolger, der ist erst 6 Monate alt, als die immer noch stark geschwächte Maria Annunziata von der ersten Geburt, die schwer war, aber auch von ihrer Grunderkrankung her, schon wieder schwanger ist. relativ bald, nachdem der Otto da ist, kommt dann der Karl Ferdinand oder Ferdinand Karl so.
Jetzt wissen wir, von wem der Otto das hat.
Ja.
Da gibt es keine Bremse.
Der Ferdinand Karl zur Welt, wo dann von Seiten der Ärzteschaft und auch anderen Teilen der Familie also schon die eindeutige Warnung rausgeht, eine weitere Schwangerschaft wird sie nicht überstehen. Zu dem Zeitpunkt, wo der Ferdinand Karl geboren wird, bangt man schon um das Leben Ria Annunziatas, eben aufgrund dieser Tuberkulose-Geschichte. Und sie wird noch einmal schwanger werden und noch ein Mädchen bekommen. Und nach der Geburt der Margarita stirbt sie dann 28-jährig. Trotz dieser Geschichte, die nicht ganz so leicht zu erklären ist, also Einsicht dürfte da von Seiten Karl Ludwigs wenig da gewesen sein, wenn man sozusagen seine Frau immer wieder anhält, noch einmal schwanger zu werden und noch einmal schwanger zu werden, gilt Karl Ludwig als Familienmensch. Das kann man jetzt mehrere Richtungen deuten, inwieweit er ein wirklich familiärer Charakter war im Sinne eines liebenden Vaters, einer harmonischen Familie. Ich lasse es dahingestellt. Es gibt mehrere Aussagen zu dem Thema. Was man noch sagen könnte, er wird ja auch gerne als Ausstellungserzherzog verunglimpft, weil er bekannt dafür war für Kaiser Franz Josef als Eröffner von diversen Ausstellungen eingesetzt zu werden. Patronanz bei diversen Vereinen hat er auch übernommen, also eigentlich Dinge, die nicht wirklich besonders wichtig waren, aber der Name Habsburg im Hintergrund klingen hätte sollen. Also er war ein Vertreter Kaiser Franz Josefs bei diversen Dingen. Interessant ist auch das Ableben Karl Ludwigs 1896. Er gilt grundsätzlich als sehr gläubig. Auch für Habsburger Verhältnisse dürfte er wirklich gläubig gewesen sein. Und damit auch der Zusammenhang seines Ablebens, sein Sterben 1896. Er wird im Heiligen Land unterwegs sein. Das ist ein lange gehegter Wunsch von Karl Ludwig. Allerdings, eben aufgrund dieses Glaubens, wird er trotz diverser Warnungen von Mitreisenden, wird er eine Kostprobe nehmen des für ihn heiligen Wassers aus dem Fluss Jordan, der ja im Alten Testament beispielsweise eine gewisse Rolle spielt. Und das dürfte das Todesurteil für Karl Ludwig gewesen sein. Er stirbt natürlich nicht sofort, wie das bei solchen Infektionen häufig der Fall ist. Möglicherweise war es auch eine Parasitose oder eine Amöbengeschichte, sondern das zieht sich noch über mehrere Tage hin. Der Rückreise aus dem Heiligen Land in Athen muss er dann schon alle seine Dinge absagen, seine Termine absagen, weil er einfach nicht mehr in der Lage ist, sie wahrzunehmen. In Wien kommt er noch lebend an. Das sieht sogar so aus, als würde sich die Situation bessern. Aber offensichtlich war das nur vorübergehend und dann letzten Endes stirbt er an einer Darminfektion, die sehr, sehr schwer verlaufen ist.
Ja, noch eine adelige Person, die allerdings nicht aus dem Hause Habsburg kommt.
Das ist korrekt.
Wird die Lena vorstellen.
Das ist auch richtig. Und eigentlich ist sie nicht weit von Karl Ludwig, also auf dem Bild zu finden. Nämlich, glaube ich, eine Loge weiter steht sie gemeinsam mit ihrem Mann. Und zwar handelt es sich dabei um Thürer von Dänemark. Ja. Und so im ersten Moment, glaube ich, sagt sie uns alle nicht wirklich was.
Das stimmt, ja.
Das war für mich auch neu, bis ich dann ein bisschen gelesen habe und gedacht, aha, ich kenne sie doch, aber unter einem anderen Namen, nämlich unter Cumberland. Also sie ist eine geborene Thürer von Dänemark und wird dann durch die Hochzeit zur Frau Cumberland. Die wurde am 29. September 1853 in Kopenhagen geboren. Ihre Eltern waren auf jeden Fall König Christian IX. Und die Mutter war Luise von Hessen. Jetzt kommen wir aber zu Personen, die wir vielleicht doch ein bisschen kennen, weil sie hatte 5 Geschwister. Darunter Alexandra, die unseren geliebten Edward VII. Geheiratet hat. Also die hatte es so gar nicht lustig, weil Edward war ja sehr umtriebig. Den werden wir uns auf jeden Fall noch in einer Folge anschauen. Vor allem mit seiner Vorliebe für interessante Möbel.
Ja.
Also freue ich schon mal auf die Folge. Und wer da auch noch drunter fällt, ist der Waldemar. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, in einer der vorigen Folgen haben wir uns ja mit Tattoos beschäftigt. Und da gab es ja die Gräfin Waldemar.
Ja.
Und dieser Waldemar war verheiratet mit Marie d'Orléans. Und das war die, die auch den Anker auf dem Arm hatte. Also da haben wir so ein bisschen die Verbindung. Und dann gab es noch eine Schwester, die war mit dem Zahnsohn verheiratet. Also die haben sich eigentlich ganz gut vernetzt auf der Welt. Also es wirklich wird als Familienidyll bezeichnet und trotzdem auch sehr einfach gehalten. Also die waren so Glanz und Glamour da gar nicht gewohnt anscheinend. Und es war auch so, dass die Schwestern teilweise gemeinsam in einem Zimmer gewohnt haben. Das heißt, die waren eigentlich alle sehr eng miteinander. Und dadurch, dass die dann alle geheiratet haben in so verschiedene Richtungen und sich ja nicht so viel sehen konnten, hatten die eben auch sehr viel Heimweh, beziehungsweise einfach, ja, haben ihre Familie vermisst. Also das war für die gar nicht so einfach. Und bei ihr ist es so, dass es eben auch schwierig wurde. Also die war relativ lange depressiv. Damals hieß es noch Melancholie. Und es war ihm alles so locker, dass es auch so war, dass sie sich verliebt hat in einen Mann, der leider nicht standesgemäß war. Einen bürgerlichen Leutnant der Kavallerie namens Wilhelm Friedemann Macher. Die haben sich so gut verstanden, dass ein Kind entstanden ist, ein Mädchen. Und damit es da eben nicht zum Skandal kommt, ist sie dann nach Athen zu ihrem Bruder. Und in den Zeitungen wurde erzählt, dass sie unter Gelbsucht leidet. Und sie hat dieses Kind zur Welt gebracht und das wurde dann adoptiert. Ist dann eben in Skandinavien geblieben. Ist auch sehr alt geworden. Ob die Thyra dann noch mit ihrer Tochter Kontakt hat, weiß man nicht. Also da gibt es leider keine Aufzeichnungen. Der Vater allerdings, also das Ganze war 1871, da hat sie das Kind zur Welt gebracht. Und 1872 hat sich der Leutnant dann nach einer Konfrontation mit dem König, also mit dem Christian, umgebracht. Also da gibt es auch keine näheren Informationen. Ja. Aber es ist, ja, der war so unglücklich und hat dann sein Leben beendet. Und später dann, aber einige Jahre später, hat Thyra eben den Herzog Ernst August von Hannover geheiratet. Also den kennen wir, heute gibt es auch noch Ernst August von Hannover. Und damals war es aber eben so, dass Hannover in dem sie nicht mehr existiert hat. Das heißt, die waren eigentlich im Exil in Wien und auch in Gmunden. Da gibt es auch das Schloss, das ist wirklich ein wunderschönes Schloss. Schloss Cumberland, das ist wirklich wie im Film, sieht das aus. Auch interessant, in Wien haben sie gewohnt. Das gibt es auch heute noch, so ein kleines Schlösschen, und zwar in der Penzinger Straße. Das ist heute die tschechische Botschaft. Und das ist genau gegenüber von Schloss Schönbrunn. Das ist für die Geschichte noch wichtig, denn warum ist sie überhaupt auf diesem Bild? Sie war eigentlich ein fixer Bestandteil der österreichischen Gesellschaft. Das war auch, wenn Elisabeth nicht in Wien war, dann ist sie zum Hofball mit Kaiser Franz Josef.
Die beiden werden ja auch häufig erwähnt in den Briefen von Franz Josef.
Genau, wenn man jetzt weiß, eben Cumberland kommt öfter vor.
Ja.
Sie wird auch erwähnt bei der Nora Fugger. Das ist im Glanz der Kaiserzeit, so heißt es. Wir zitieren kurz. Da die Cumberland Gäste Österreichs waren, betrat sie meist im Cortège vor den Erzherzoginnen am Arme des Kaisers den Ballsaal. Also ist wirklich eine der wichtigsten Personen am Hof.
Am Hof, ja.
Also hat wirklich eine Funktion am Hof, so muss man es eigentlich sagen. Bei der kurzen Recherche ist jetzt gar nicht so viel Spannendes über sie zu erfahren. Also es gibt nicht so viele Informationen, weil sie noch nicht so viele beschäftigt haben. Aber ich habe das ein bisschen über die Zeitungen recherchiert. Es gibt in den 1880er Jahren bei ihr eine Zeit, wo sie nicht zu Hause ist, sondern sie wurde in eine Heilanstalt gebracht und ist dort eben mehrere Monate dort geblieben. Und es wurde schon vorher immer diskutiert, dass, also es war immer so ein Auf und Ab, es ging ihr nicht wirklich gut, das wusste man. Und irgendwann hat es einfach geheißen, also der Mann hat angeblich sich dagegen gewehrt, weil er wollte schon sich selber um seine Frau kümmern und hat dann aber gesagt, okay, es geht anscheinend nicht anders, sie muss jetzt einfach in diese Heilanstalt. Weil auch die Bedingung war, dass er sie nicht besuchen darf und die Kinder auch nicht. Also was da wirklich war, weil im Normalfall ist ja so eine Heilanstalt doch sehr oft ein Ausweg, weil jemand Affären hat. Das haben wir auch schon kennengelernt bei Sophie, bei der Schwester von Kaiserin Elisabeth.
Richtig, ja.
Also auf jeden Fall etwas ist es meistens etwas, das nicht mit einer Depression zu tun hat, sondern eher der Ausweg, um einen Skandal zu vermeiden. Ob da jetzt das auch dahinter steckt oder ob sie einfach wirklich mental eine Pause gebraucht hat, sage ich jetzt einfach mal, lässt sich so nicht feststellen. Also dafür gibt es jetzt leider zu wenig Dokumente, aber ich glaube, dass es nicht so unspannend wäre, sich das Leben mal ein bisschen genauer von ihr anzuschauen noch. Also die Ehe galt als glücklich, 1923 starb dann Ernst August und 1933 ist Thyra gestorben in Gmunden und ist auch im Mausoleum in diesem Schloss Cumberland beigesetzt.
Ja, die nächste Person stammt nicht direkt aus dem Kaiserhaus, hat aber doch eine gewisse Nähe. Die Rede ist von Katharina Schratt. Sie war eine bekannte Schauspielerin, aber wir kennen sie wahrscheinlich eher als Freundin des Kaisers, von Kaiser Franz Josef. Katharina Schratt hatte immer schon als Kind auch großes Interesse am Theater. Allerdings waren ihre Eltern nicht unbedingt begeistert davon. Weil wir wissen, Theater, Schauspielerinnen, das war auch ein bisschen verruchtes Thema. Und dadurch, dass ihre Eltern sie davon abhalten wollten, haben sie dann in ein Internat nach Köln geschickt. Scheint aber auch so, dass wären die Eltern nicht unbedingt arm gewesen, weil ich glaube, sonst hätten sie sich das nicht leisten können. Allerdings hat Katharina Schratt trotzdem an ihrem Traum festgehalten. Also selbst als sie zurückgekommen ist, wollte sie diesen Traum nicht aufgeben.
Wie alt war sie da?
Also mit 15 Jahren auf jeden Fall wieder da, weil da durfte sie dann in Leobersdorf doch auftreten in einem Theater. Scheinbar haben dann die Eltern doch wohl nachgegeben, weil danach durfte sie eine Theaterschule besuchen und gab schlussendlich ihr Debüt mit 17 Jahren bei der Wiener Theaterakademie in Baden. Dann kam die Karriere doch mehr in Fahrt, denn mit 19 begann sie dann ein Engagement in Berlin, kam dann wieder zurück nach Wien, ist dann aber wirklich auf Reisen gegangen. Also sie hatte Engagements in St. Petersburg und sogar ein Gastspiel in New York, also sie war dann wirklich erfolgreich. Und hat dann allerdings nach St. Petersburg eine freiwillige Pause eingelegt. Nach ihrer Rückkehr war sie dann allerdings am Burgtheater und wurde dann auch 1887 zur Hofschauspielerin ernannt. Allerdings springen wir jetzt nochmal in ihr Privatleben, denn das ist auch relativ interessant. Sie heiratete 1879 den ungarischen Konsularbeamten Miklós Kiste Itebe, der allerdings, wie man dann gerne gesagt hat, ein Lebemann war und über seine Verhältnisse gelebt hat. Und ein Jahr nach der Hochzeit kam schon die Trennung. Also sehr lange haben die beiden es nicht miteinander ausgehalten. Eine Scheidung folgte aber nie. Allerdings wurde noch 1880 der einzige Sohn geboren, Anton. Allerdings kam ja dann ein anderer Mann in das Leben von Katharina Schratt. Eigentlich nicht nur einer, aber auf die anderen gehe ich später erst ein. Allerdings kam es zum ersten Zusammentreffen mit Kaiser Franz Josef bereits 1883. Da gab es eine Audienz, weil sie eben zum Burgtheater kam. Allerdings war da wohl kein großer...
Hat noch nicht so gecatcht, das Ganze. Ja. Genau, also es war nur ein...
Noch nicht unbedingt den Eindruck hinterlassen, dass das irgendwie eine bleibende Beziehung geworden wäre. Das folgte erst zwei Jahre später, 1885, beim Ball der Industriellen, wo Franz Josef Katharina Schratt getroffen hat. Dann war wohl eine längere Unterhaltung, was nicht unbedingt unbemerkt geblieben ist, denn sogar Kronprinz Rudolf war da dort und verzeichnet das dann, wo wir da auch wissen, dass das wohl wirklich auffällig war, dass Franz Josef sehr lange mit ihr gesprochen hat, wohl auch laut gelacht hat. Also sie haben eine sehr gute Unterhaltung gehabt. Und das war das erste Mal, dass es wirklich so einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat bei ihm. Kaiserin Elisabeth hat sie dann im selben Jahr noch persönlich getroffen, bei einem Treffen mit dem russischen Zaren in Kremsier, das ist das heutige Tschechien. Da war sie bei einem Souper eingeladen und dort traf sie dann auch die Kaiserin. Die hat auch bemerkt, dass Franz Josef angetan war und hat dann diese Beziehung zeitlebens auch gefördert.
Das war jetzt
1885,
wo Kaiser Franz Josef gerade noch anderweitig beschäftigt war.
Genau.
Und sind wir da schon beim Gudenock?
Eigentlich, ja.
Das heißt eigentlich, Elisabeth auch sich ziemlich gut verstanden hat, außer ehelich, wenn auch nicht unbedingt intim, aber mit Alfred Kunjak, den wir schon kennengelernt haben, zweimal. Bei Franz Josef
war Anna Nachowski noch aktuell zu dem Moment, worüber wir auch gerne mal weitersprechen können, ein bisschen genauer, weil das ist auch nicht unbedingt uninteressant. Gut, ab dem Moment gilt Katharina Schratt als die Freundin, allerdings wirklich die Freundin des Kaiserpaars, nicht nur von ihm, denn das war auch ein bisschen schwer zu erklären. Und da gab es dann immer gemeinsame Treffen, dass der Kaiser sie auch sehen konnte. Die Kaiserin hat ganz am Anfang sogar ein Bild in Auftrag gegeben von Katharina Schratt, das sie dann dem Kaiser geschenkt hat.
Ich glaube, das gab es auch noch. Also ich kenne keine Geschichte, wo das auch so ist, dass die Frau sozusagen eine Nebenbuhlerin offiziell erlaubt. Also ich meine, es gibt so dieses Mätressending in Frankreich.
Als Akzeptanz noch eher.
Genau. Ja. Aber ansonsten, dass es so offiziell ist, dass sie halt wirklich sagt, die gehört zu uns als Paar, ist eigentlich ein Move, der ziemlich modern ist.
Ja, und ja, so modern. Unterstützt.
Weil modern sie, ist ein gutes Wort.
Ja. Ja, es wird ja immer wieder gesagt, dass sie das auch genützt hat für sich, dass sie auf Reisen gehen kann, dass er nicht ganz einsam ist. Und deswegen hat sie das dann auch so unterstützt. Hat dann auch ihre Hofdame eingesetzt, Ida Ferenczi, dass sie ein bisschen harmloseren Charakter bekommt, das Ganze.
Zumindest in der Hofburg,
am Anfang, ja, genau.
Weil in Schönbrunn ist er ja zu ihr auch.
So ist es. Also generell in Schönbrunn hat er ja dann auch noch für eine Villa gesorgt, in der Nähe, passenderweise relativ nah von der Villa von der anderen Geliebten.
Die das ist dann, das Nächste, nämlich. Ja. So stark.
Nicht unbedingt mit Feingefühl das Ganze dann, weil wenn man dann von der einen Geliebten gleich das Nebenhaus kauft für die Nächste ist.
Vor allem wollte sie ja noch das Haus von der Nachowski abkaufen, die Schratt.
Ja.
Das wäre eigentlich der bessere Move gewesen im Sinne von...
Einer geht weg, die andere kommt.
Ja, und die natürlich. Ein bisschen so, ich bleib da, das ist mein Platz.
Ja.
Aber dass er da immer vorbeigefahren ist, ist auch für alle irgendwie ungut.
Ja. Aber nicht nur hier in Wien hat er für eine Villa für Katharina Schratt gesorgt, sondern auch in Bad Ischl. Da hatte sie dann auch eine Villa, damit auch da die Nähe immer noch besteht und er sie besuchen kann. Was er ja wirklich oft schreibt, auch an Elisabeth, schreibt eigentlich fast in jedem Brief, ich habe jetzt wieder... die Freundin getroffen, sie küsst deine Hände, das ist ja auch in jedem Brief kommt das vor. Und dass er wieder dort frühstücken war oder dort einen Tee trinken war. Mhm. Egal ob jetzt in Wien oder in Ischl, also das ist eigentlich immer die Konstante überall durch. Ja, aber Franz Josef, er hat sich ja selber als väterlicher Freund bezeichnet, was ich ja auch ganz schräg finde. Weil er gemeint hat, für einen brüderlichen Freund ist er zu alt, deswegen ein väterlicher Freund. Wobei man muss ja sagen, es gibt ja nie den eindeutigen Beweis, dass da wirklich eine intime Beziehung war, aber man kann wohl doch auch das annehmen. Könnte man.
Ja, es ist wirklich ein bisschen schwer zu sagen. Ich würde es nicht ausschließen. Es gibt ja auch die Briefe relativ am Anfang, wo er ihr ja auch seine Liebe gesteht. Und dann aber sagt, wir dürfen nicht drüber reden und so. Ja. Wir dürfen nicht den Kopf verlieren, weil meine Frau und so.
Genau.
Und bei der Nachowski ist er da nicht so angeblicher, hat er sich nicht so zurückgehalten, also warum soll er bei der Schratt dann, die ja von Elisabeth, wo er eigentlich die Erlaubnis bekommen hat, nämlich auch, dass er sie dann später heiratet, sollte Elisabeth nicht mehr am Leben sein und so da auch das okay gegeben hat, was wird für sie jetzt nicht so dramatisch gewesen sein, wenn die intim geworden wären.
Ja, jedenfalls. Ist das eben dieses große Fragezeichen am Ende, das wir bis heute immer noch nicht ganz klären können? Was Franz Josef auf jeden Fall getan hat noch, ist zahlreiche Schmuckgeschenke gemacht, was natürlich auch sehr lukrativ war für sie. Und sie hatte ja doch einige Spielschulden, die hat auch er beglichen. Allerdings war, wie gesagt, Franz Josef nicht der einzige Mann in ihrem Leben. Sie hatte dann doch andere Verehrer und sie hatte auch andere Verhältnisse. Nämlich gerne mit Schauspielerkollegen. Da gibt es zum einen Hans Graf Wilczek und einen weiteren Kollegen Viktor Kutschera. Also teilweise gibt es wohl Briefe von anderen Schauspielerkollegen, mit denen sie Verhältnisse hatte, die wohl auch etwas eifersüchtig waren, weil sie genau wussten, sie hat eine engere Beziehung zu Kaiser Franz Josef. Und spannenderweise war wohl Franz Josef nicht der einzige Herrscher, mit dem sie ein Verhältnis hatte, sondern auch Ferdinand von Sachsen-Coburg-Gohary, der später der Zar von Bulgarien wurde. Also auch da hat sie wohl eine nähere Verbindung gehabt zu ihm. Also Elisabeth hat ja diese Beziehung zeitlebens gefördert, wie ich schon gesagt habe. Und als sie dann verstorben ist, gab es auch eine Entfremdung zwischen Franz Josef und Katharina Schratt, wohl wegen einer Auseinandersetzung. Und da hat sie dann auch sich auf Reisen begeben und sich nicht mehr gemeldet. Dann haben sie das aber wieder schlichten können und waren dann zeitlebens, bis er verstorben ist, immer noch in einer guten Beziehung zueinander. Allerdings nicht ganz so gut wie früher.
Ein bisschen distanzierter, gell?
Genau, es war dann etwas unterkühlter als davor.
Das war, weil sie, glaube ich, den Orden nicht bekommen hat.
Ja.
Ja,
sie hat erwartet, dass sie
den... Also es hat auch geheißen, sie kriegt den als erstes und dadurch, dass Elisabeth gestorben ist, konnte sie das nicht mehr ausführen. Ja. Und sie hätten das komisch gefunden, wenn sie jetzt vom Franz Josef den Orden kriegt und deswegen hat er sich gesperrt wegen dem Gerede.
Genau.
Und das hat sie nicht
das
so ganz
verziehen. Das hat sie nicht so ganz verziehen, ja, genau.
Und sie war ja auch generell nicht immer so beliebt bei Hof. Elisabeth hat es zwar unterstützt, Marie-Valerie, die Tochter, war nicht so begeistert davon. Sie war auch gar nicht begeistert davon, dass Elisabeth angeblich gemeint hat, Franz Josef soll Katharina Schratt heiraten, falls sie mal nicht mehr sein sollte. Aber nicht nur die war kein großer Fan von Katharina Schratt, sondern auch der zweite Oberhofmeister Alfred von Montenuovo. Denn der hat beim Burgtheaterdirektor gegen sie intrigiert, dass sie nur noch kleinere Rollen bekommt. Und sie wollte wohl aus Protest so ein Pensionsansuchen vorlegen. Und Montenuovo hat das dem Kaiser vorgelegt. Der hat gedacht, er tut Katharina Schratt was Gutes, wenn sie das doch will, unterschreibt das. Und da kam der nächste Streit zustande, weil sie wollte das wohl nicht so direkt, sondern vielleicht eher als Druckmittel verwenden. Und Montenuovo hat das gleich zum Kaiser gebracht, dass das in die Wege geleitet wird. Also sie hatte dann doch einige Feinde am Hof auch, hat es nicht immer so leicht, war allerdings, wie gesagt, zeitlebens eine enge Vertraute des Kaisers und auch als er starb, durfte sie in einem Nebenraum heißes warten. Sie war zwar nicht dabei, als er starb, aber nachdem er verstorben war, durfte sie noch zu ihm. Ihren Lebensabend hat sie dann eher zurückgezogen gelebt. Ihr Mann ist schon früher verstorben, vererbt wurde dann ein Palais in der Innenstadt, in dem sie dann auch schon gewohnt hat, nämlich am Kärntner Ring gegenüber von der Staatsoper, auf denen sie allein gelebt hat.
Also richtig viel Geld bekommen.
Ja, also viel Schmuck.
Ja.
Also die hat dann wirklich nicht schlecht gelebt.
Deswegen hat sie auch nie Memoiren verkauft, weil sie es nicht notwendig gehabt hat. Das ist nämlich auch das war nicht nur, weil sie so nett war, sondern sie hat es nicht gebraucht.
Mhm.
Weil alle, die Memoiren geschrieben haben, haben Geld gebraucht. Es war niemand von denen reich und hat Memoiren rausgegeben. Das ist immer das... Der spricht nicht unbedingt für den guten Charakter von ihr. Also viele sagen, dass sie hat es einfach nicht notwendig gehabt.
Sie hat halt keine Interviews einschlägiger Natur gegeben.
Hm? Ja.
Leider, eigentlich.
Für uns, ja.
Nur es wird ja noch Briefe geben.
Ja.
Und die Frage ist halt, hat die Familie das noch unter Verschluss? Hat man das verbrannt?
Ja, hat man das wirklich alles verbrannt? Das wird immer so kolportiert, ne? Dass das sie persönlich noch Anweisungen gegeben hat, kurz vor ihrem Tod.
Vor allem, warum immer nur ihre Briefe, aber die von Franz Josef Lessmann waren.
Ja.
Je weiter wird beschrieben, dass sie eine tief religiöse Frau geworden ist, aber auch eine Tierfreundin mit einer Vielzahl von Hunden, Papageien und einem Affen. Also muss auch schön sein in dem Palais in der Innenstadt mit all den Tieren. Und ein nettes Hobby soll sie angeblich auch noch gehabt haben, Puzzeln. Ja, sie ist dann doch älter geworden, nämlich 86 und ist dann an Altersschwäche gestorben. Und zwar am 17. April 1940 und ihr Grab befindet sich am Friedhof Hietzing.
Nachdem wir jetzt schon einige Persönlichkeiten aus der Politik, aus dem Hause Habsburg, auch aus Kunst und Kultur thematisiert haben auf dem Bild, vielleicht noch so ein bisschen als Gegenpart, um wirklich zu zeigen, dass unterschiedlichste Personen oder Mitglieder der damaligen Gesellschaft geehrt waren oder wurden, ein bisschen was aus den Naturwissenschaften. Auf dem Bild zu sehen sind auch mehrere Ärzte. Einer der wahrscheinlich bekanntesten, der Name ist heute noch so ein bisschen bekannt oder ja irgendwie auch berühmt, Theodor Billroth, für Leute, die sich ein bisschen mit Medizin beschäftigen, auch Medizinhistoriker, den kennt man einfach, ein deutsch-österreichischer Arzt, Chirurg. Anatom trifft sicher auch zu, pathologische Anatomie, aber beispielsweise auch Bakteriologie. Also er hat sich mit unterschiedlichsten Dingen beschäftigt. Geboren wurde 1829 auf der Insel Rügen, hat ursprünglich Musiker werden wollen, aber zum Glück für die Naturwissenschaft und die Medizin hat er das dann doch auch ein bisschen auf Druck offensichtlich seiner Eltern, vor allem seiner Mutter, dann aufgegeben und sich eher der Medizin zugewandt. Billroth tut viele verschiedene Dinge im Bereich der Medizin. Er gilt als begnadeter Chirurg, entwickelt eigene Operationsmethoden. Es gibt heute noch mindestens zwei Operationsformen, die, soweit ich jetzt weiß, bei Chirurgen in deren Ausbildung heute noch bekannt sind. Billroth 1 und 2 sind Magenoperationen, also auch Magenentfernungen, Resektionen und viele andere Dinge tut er dann auch. Was wichtig ist für Billroth, er beschäftigt sich nicht nur mit der Medizin selbst, sondern auch mit dem gesamten Drumherum. Das heißt, im Pflegewesen beispielsweise das Rudolfinerhaus, das es heute noch in Wien gibt, in Döbling im 19. Bezirk, ist heute ein Privatspital, wird übrigens unter der Patronanz von Kronprinz Rudolf, also der ist der Protektor, wenn man so möchte, gegründet. Graf Wilczek, den wir jetzt gerade auch bei der Anna hatten, der übrigens immer wieder auftaucht bei allen möglichen Geschichten, der steht als Pate ein und finanziert da auch ein bisschen was mit und Billroth wird das Ganze dann fachlich vorantreiben und bei der Entstehung zuerst dieses Pflegelehrheims, dann später wird es ein richtiges Krankenhaus, da tatkräftig mit von der Partie sein. Also es ist ein bisschen ein Universalgenie, kann man vielleicht nicht sagen, aber jemand, der unglaublich wichtig ist in der Wiener Medizin und zur sogenannten Wiener Schule, zweite Wiener Schule eigentlich, gehört und nicht wegzudenken ist aus dieser gesamten medizinischen Gesellschaft des ja, sich fortentwickelnden 19. Jahrhunderts. Im Fahrwasser von Billroth möchte ich noch einen zweiten Arzt nennen, der heute eigentlich überhaupt nicht mehr bekannt ist. Es soll auch so ein bisschen der Hintergrund sein in unserer Porzellanfuhre, dass wir ab und zu ein paar Leute hervorkramen, vorstellen, die eben heute keine klingenden Namen mehr besitzen, aber deswegen vielleicht den Herrn Adam Politzer auch noch genannt, der ein Kollege von Billroth war, ungefähr auch gleich alt war wie Billroth und der als erster Ohrenspezialist eigentlich Wien gelten darf. Das mag jetzt im ersten Moment noch nicht sehr viel klingen, aber die Ohrenheilkunde, also die Otologie, das ist so ein bisschen eine Stiefwissenschaft innerhalb der Medizin über viele, viele, viele Jahrzehnte hinweg und ist deswegen vielleicht ganz spannend, weil Wien sich da hervortut. Also die erste Facharztpraxis der Universität Wien, der medizinischen, wird eben in dem Bereich von dem Herrn Politzer zwar nicht gegründet, aber geleitet und er macht auch einige interessante Erfindungen in diese Richtung. Man vielleicht auch noch dazu sagen, Politzer, um nur diese Dimension ganz kurz ein bisschen zu umschreiben, ist ein Schüler von Herrn Skoda, Josef Skoda, der vielleicht Leuten, die es wieder ein bisschen was mit Sisi und so weiter zu tun haben, ein Begriff ist, denn dieser Herr Skoda wird jener Arzt sein, der Elisabeth in den noch relativ jungen Jahren den Bericht ausstellt, dass die Kaiserin Kuraufenthalte braucht und damit, wenn man so möchte, den Freibrief erteilen, dass Elisabeth sich dann insgesamt fast 2 Jahre vom Wiener Hof absentieren kann. Es gibt ja bis heute die Gerüchte, sie hätte Tuberkulose gehabt, sie hätte diesen dauerhaften Husten gehabt. Also das ist alles mit ein bisschen Vorsicht zu genießen, wie krank sie jetzt wirklich war. Passt ganz gut ins Bild, denn der Herr Skoda ist beispielsweise der, der diese Untersuchungstechnik der Perkussion, also das Abklopfen, kennt man vielleicht, wenn man zum praktischen Arzt geht, einatmen, ausatmen und dann wird da hinten herumgeklopft am Rücken, der diese Dinge zwar nicht erfindet, aber deutlich verbessert und auch die medizinischen Hintergründe einfach verfeinert. Also warum passiert was? Die Diagnostik vorantreibt. Also das ist die Dimension, in der sich das alles bewegt. Das heißt, man darf, glaube ich, schon sagen, dass das Koryphäen sind. Dieses fortlaufende 19. Jahrhundert ist eben auch dieser Zeitbereich, in denen sich die Medizin in einzelne Fachbereiche so richtig aufgliedert. Gibt es unterschiedlichste Dinge, die unterschiedlich bewertet werden und die Ohrenheilkunde eigentlich zu Beginn sehr stiefmütterlich irgendwie behandelt worden ist. Politzer ist auch Armenarzt. Vielleicht sollte man auch das noch dazu sagen. Das ist eine, vielleicht nicht eine Ausnahmeerscheinung, aber durchaus was Besonderes. Das heißt, er ist auch charakterlich interessiert, sich nicht nur selbst in den Vordergrund zu stellen, sich selbst möglichst ein Denkmal zu schaffen, sondern praktiziert oder ordiniert auch unentgeltlich auf seinem Fachgebiet Fachgebiet, vor allem für die untersten Bevölkerungsschichten, und ist deswegen auch ziemlich beliebt in Wien. Also in der damaligen Zeit kennt den Herrn Professor fast jeder, der irgendwann einmal irgendwelche Probleme gesundheitlicher Natur in diese Richtung hatte. Und interessant ist auch, dass bei seinem Tod, er stirbt dann an einem Schlaganfall, es noch große Pressemitteilungen gibt. Das ist allerdings schon im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts dann. Also zu einer Zeit, wo viele dieser Dinge sich schon wirklich gewandelt haben, wo die Medizin schon eine ganz andere ist, sehr viel fortschrittlicher, sehr viel analytischer und mathematischer, erinnert man sich immer noch an diesen älteren Herrn. Sowohl der Politzer als auch der Billroth, das ist auch noch so eine Charakteristik, und noch viele andere, sind auch kulturbeflissen, kunstschaffend, musikliebend. Einer der Gründe, warum der Billroth, der ja auch in Deutschland relativ lange unterwegs war, in Zürich bis in Paris, dann letzten Endes sich für Wien entscheidet und auch großteils in Wien bleibt, ist, weil ihm diese Kulturstadt Wien so gefällt. Er ist zum Beispiel auch ein enger Freund von Herrn Brahms, den man wahrscheinlich auch noch kennt. Als ja, vielleicht noch erwähnenswert, um das Bild ein bisschen abzurunden. Theodor Billroth ist medizinisch gesehen eben was Besonderes. Er gründet alle möglichen Häuser, Krankenhäuser, Vereine, ist also umtriebig, ist sehr viel unterwegs. Ein etwas dunkleres Kapitel sollte man nicht unerwähnt lassen, ist sein Hang zum Antisemitismus. Das wird heute auch noch diskutiert. Er hat schriftliche Hinterlassenschaften, hat er grundsätzlich viele eigentlich sozusagen hinterlassen, aber im Zuge dieser Dinge, die er da schreibt, kommen eindeutige und durchaus auch längere Passagen in diese Richtung hervor. Also das ist auch etwas, das man nicht unerwähnt lassen sollte. Billroth ist in Wien nicht ganz unumstritten.
Ja, nachdem du ihn schon erwähnt hast, sprechen wir jetzt noch kurz über Johannes Brahms. Den kennen wir alle als berühmten Komponisten. Ganz bekannt ist der ungarische Tanz. Der hat übrigens fast zu einem Skandal geführt, weil dann einige ehemalige Freunde von ihm sich beschwert haben, dass er angeblich ein bisschen was geklaut hat. Ob stimmt, keine Ahnung, aber es gab einfach Diskussionen. Also es war so ein bisschen das eine kulturelle Aneignung, weil das eben ungarische bekannte Melodien waren, die er verwendet hat, eben angeblich. Und dann gab es ein paar Komponisten, die gesagt haben, das hat er aber von mir. Aber ja, bis heute gilt das als eines seiner größten Werke. Johannes Brahms war aber kein Wiener, hätte man jetzt vermuten können, dadurch, dass er in diesem Bild ist. Aber nein. Er ist in Hamburg geboren, 1833. Dem ist das Talent jetzt auch nicht unbedingt in die Wiege gelegt worden, sondern der Vater war Musiker, das heißt, er ist einfach von klein auf mit Musik aufgewachsen, hat aber schon sehr früh Talent gezeigt und man hat später auch gesagt, er ist der Nachfolger von Beethoven.
Großer Fußstapfen.
Sehr großer, und die waren ihm auch persönlich zu groß. Also er konnte damit gar nichts anfangen, weil es auch damals so war, dass man sich dann beweisen musste, immer und immer wieder. Und der Druck war ihm einfach zu viel. Das wollte er nicht, also er hatte Spaß an der Musik, aber sobald es irgendwie um Konkurrenzkampf ging, hat er sich dann auch meistens zurückgezogen. Nach Wien gekommen ist er dann 1862 und wurde da Chormeister der Wiener Singakademie. Aber auch das hat ihn überfordert, das war ihm irgendwie alles zu viel, zu getaktet. Und deswegen hat er 1864 die Arbeit zurückgelegt, weil er eben einfach überfordert war mit dieser Aufgabe. 1871 ist er dann endgültig nach Wien gezogen. Und zwar im vierten Bezirk. Es gibt aber heute keine einzige Wohnung, in der er gewohnt hat. Also sie sind alle irgendwie abgerissen worden oder durch den Krieg zerstört. Ist auch eher ungewöhnlich für Wien, weil irgendwie hat jeder Komponist hier noch eine Wohnung, die man sich anschauen kann. Wenn es diese Häuser nicht mehr gibt, Tafeln gibt es zumindest. Die gibt es natürlich auch bei Brahms. Und er hatte auch dann keine feste Anstellung, sondern er war so gut, dass er als Pianist einfach sein Geld verdient hat. Und er war wirklich schön. Das wollte ich noch ganz kurz
sagen. Helene hat viele Bilder.
Ja, und die letzten zwei Jahrzehnte seines Lebens war er eigentlich eine führende Persönlichkeit in der internationalen Musikszene, war auch sehr gut befreundet mit Johann Strauss' Sohn, dem Walzerkönig. Deswegen ist er auch Teil unseres Gemäldes, weil er einer der wichtigsten Personen in der Musikszene war, auf den hat man gehört. Also der war wirklich einer, wo jeder mal vorspielen wollte. Und sobald er seine Kritik abgegeben hat, war der eben entweder ein neuer Star oder eben auch nicht. Also ja, ich finde, heute kennt man ihn vor allem mit seinem Rauschebart, und so ist er eben auch dargestellt auf dem Gemälde. Ja, es gibt so nicht wirklich viel mehr zu erzählen. Das Einzige ist noch, oder wofür er auch bekannt ist, ist ja weniger das Privatleben von ihm an sich. Es gibt aber die Geschichte, dass er ja sehr gut befreundet war mit Robert Schumann, dem Komponisten, und vor allem auch mit seiner Frau Clara. Da wird eben immer gemunkelt, ob das nicht mehr war. Also vielleicht gar nicht mal mehr so viel gemunkelt, also man nimmt es einfach schon an. Er hat auch eine Zeit lang bei ihr gewohnt in Deutschland, in Leipzig, mit den Kindern. Also er hatte Kinder mit Robert Schumann, und Robert Schumann war aber, das wäre auch eigentlich mal ein spannendes Thema, eine Zeit lang dann in der Psychiatrie. Der hat sich ja den Finger im Prinzip verletzt, weil er sich eine Sehne durchtrennt hat, weil er gehofft hat, dass er weitergreifen kann. Mhm. Und hat sich aber so die Hand zerstört und konnte da nicht mehr wirklich Klavier spielen. Und ab da gab es ja auch Selbstmordversuche und ja, also dem ging es mental nicht wirklich gut. Und wurde dann betreut und da gibt es auch Aufzeichnungen. Und da war eben Johannes Brahms, der hat Robert Schumann noch kennengelernt, hat dann die Familie sozusagen unterstützt, also hat so ein bisschen die Rolle von Robert Schumann dann eingenommen. Und dann sind Clara und er gemeinsam auf Urlaub gewesen und haben dann festgestellt,
das ist
ich
schön.
Glaube, es waren ihm zu viele Kinder. Also, dass man dann doch wieder getrennte Wege geht. Und sie sind aber in Kontakt geblieben. Also sie hat sehr viel auch mit ihm noch zu tun gehabt. Also nicht nur als Freundin, sondern auch als Kritikerin. Also sie hat auch immer wieder die Kompositionen von ihm zugeschickt bekommen und hat das dann angepasst oder hat halt ihre Meinung kundgetan, sagen wir es mal so. Im Alter von 63 Jahren, 1897, ist er dann gestorben in Wien und liegt heute am Zentralfriedhof. Also das Grab gibt es heute noch, neben Beethoven und Strauss und Schubert. Die sind zumindest alle da irgendwo.
In guter Gesellschaft. Ach,
der Beethoven ist so daneben, ja genau. Die haben ja alle so ihren Platz, die Musiker, da gibt es ja eine eigene Gruppe eigentlich.
Ja. Aber ein sehr bekannter Name. Dafür, und dass nicht allem, so viel von ihm bekannt ist, auch über sein ganzes Leben.
Ja, vor allem, er ist in Wien groß geworden, sage ich jetzt mal. Also im Sinne von musikalisch ja. groß geworden.
Ja.
Und ein wichtiger Teil der Gesellschaft. Aber in Hamburg ist er erst nach seinem Tod anerkannt worden. Und er hat immer gehofft, dass er in Deutschland groß wird. Und das hat er nie geschafft. Mhm. Und das hat ihn eigentlich auch gekränkt. Und in Wien, das war eben damals auch die Musikstadt.
Ja.
Das war einfach auch im Prinzip der richtige Weg, hier zu bleiben. Mhm. Aber er hat sich Zeit seines Lebens eben gewünscht, dass ihn einfach die Heimat anerkennt. Und das ist eben nicht passiert und eben erst danach ist er wirklich...
Entwickelt sich das.
Ja. Ne? Das hat man dann in Bezug noch, er kommt ja aus Hamburg und jeder ja. erzählt heute, ja, Brahms ist ja von uns so ungefähr. Mhm.
Das stimmt.
Wie es halt oft so ist, dass das erst nachher passiert.
Ja, genau, da gebe es mehrere Beispiele.
Gut. Wen haben wir jetzt noch?
Noch eine Person, die ich vorstellen möchte, die sich natürlich auf dem Bild befindet, war zum einen ein Bekannter von Katharina Schratt, über die ich ja vorhin schon gesprochen habe. Sonst bekannt allerdings als Schauspieler, Komiker und Operettensänger, nämlich Alexander Girardi. Geboren wurde er am 5. Dezember 1850 in Graz. Er war der Sohn von Schlossermeister Andreas Girardi, der aus Cortina stammte, daher auch der italienische Nachname. Und in dessen Fußstapfen er auch trat, denn er machte eine Schlosserlehre. Als allerdings der Vater starb, heiratete die Mutter den Gesellen des Vaters, der Meister wurde und natürlich auch Schlosser war. Dadurch blieb Alexander Girardi anfangs noch immer bei dieser Lehre. Denn er wollte eigentlich auch ans Theater, wie Katharina Schratt, hat er gemerkt, schon sehr früh, dass er sich fürs Theater interessiert, aber auch da waren die Eltern dagegen. Er hat diese Schlosserlehre gemacht, hat auch als Schlosser gearbeitet. Als dann der Stiefvater auch verstarb, war dann der Moment für ihn gekommen, dass er die Schlosserkarriere beendet hat und doch ans Theater gegangen ist. Er hat dann zuerst Bühnenerfahrungen gesammelt bei Laientheatern, ist allerdings relativ bald zu seinem Debüt gekommen im steirischen Kurtheater und hat dort eine Posse Nestreus dargestellt, allerdings besondererweise ohne je Unterricht genommen zu haben, weder Gesangsunterricht noch Schauspielunterricht, aber dennoch hat er wohl Talent gehabt.
Meine Zeit kommt noch.
Um dort zu debütieren. Ja, er spielte dann nicht nur in Österreich, sondern auch in Berlin, Hamburg und Dresden und begann zuerst als Gesangskomiker oder eben Komiker in Operetten, bildete sich aber immer weiter zu einem Charakterdarsteller aus, besonders in den Stücken Ferdinand Raimunds, also da hat er fast immer eine Rolle bekommen. Allerdings war er nicht nur auf der Bühne zu sehen, sondern auch im Film in späteren Jahren. 1913 hat er nämlich in einem Spielfilm in einem österreichischen mitgespielt mit dem Namen Der Millionenonkel. Vielleicht sagt euch das was. Mhm. Was euch sicherlich was sagen wird, ist allerdings der Regisseur Hubert Marischka. Mhm. Und nicht nur der wird euch was sagen, sondern auch der Drehbuchautor Ernst Marischka, den wir kennen von der Sissi-Trilogie, der nämlich beim Millionenonkel sein Drehbuchautor-Debüt feiern durfte. Girardi hat dann 1914, als der Erste Weltkrieg begann, Wien verlassen, ist wieder nach Graz zurück in die Heimat gegangen und verließ nicht nur Wien, sondern auch gleichzeitig die Bühne, ist dann allerdings ein letztes Mal 1918 ans Wiener Burgtheater zurückgekehrt, um wieder in einem Raimund-Theaterstück aufzutreten, ist allerdings schon 2 Monate danach verstorben. Also kurz nach dem Ersten Weltkrieg verstorben. Mhm. Sein Privatleben war allerdings nicht ganz so uninteressant. Man muss da sagen, er war 2-mal verheiratet. Die erste Ehe ging er ein mit der Schauspielkollegin Helene Odilon. Das war eine sehr spannende Geschichte, muss man sagen.
Ja.
Die beiden heirateten und schon, es heißt, bei den Flitterwochen soll sie ihn betrogen haben. Da gab es die Anekdote, ob das dann so stimmt, weiß man ja auch nicht, dass sie sich mit dem Fahrrad hinfallen hat lassen, direkt vor Baron Rothschild, also auch einem klingenden Namen. Und so hat die Affäre zwischen den beiden begonnen. War allerdings wohl nicht der einzige Verehrer, den sie hatte und das einzige Verhältnis, das sie hatte. Und deswegen gab es große Eifersuchsszenen vom Ehemann. Dann kam sie auf die Idee, sie könnte ihn vielleicht loswerden, indem sie ihn für unmündig erklärt. Da kam ihr zu Hilfe der österreichische Psychologe Julius Wagner Jaurek und der hat ihn dann unmündig erklären wollen, ohne ihn je zu untersucht zu haben, je angeschaut zu haben.
Eine Ferndiagnose, eine sogenannte.
Ganz genau. Girardi ist daraufhin zu seiner Bekannten geflüchtet sozusagen, nämlich Katharina Schratt, die ja gute Beziehungen zu Kaiser Franz Josef hatten, wie wir schon besprochen haben, und konnte somit intervenieren, damit er auch wieder rehabilitiert wird und nicht für unmündig erklärt wird. Und aufgrund von dieser ganzen Geschichte kam es sogar zu einer Neurologiereform von Kaiser Franz Josef. Das nämlich besagt, dass man nur noch mit Gerichtsbeschluss für unmündig erklären werden kann. Also nicht eben, dass es so ist wie in dem Fall, man wird nicht untersucht und für unmündig erklärt, sondern es gab eine Neuregelung für dieses Verfahren.
Da gibt es ja die Geschichte, oder, dass der Girardi, also wie du sagst, dass man ihn dann hätte einsperren wollen als irrsinnig erklären wollen, dass er sich dann verkleidet hat als Bettler oder Bandelkramer und dann eben verkleidet quer oder halb durch Wien marschiert ist am Weg zu Schratt, weil er ja schon ausgeschrieben war, um festgenommen zu werden. Nicht nur nachdem er in Wien allgemein sehr bekannt war und man sein Gesicht kannte und man seinen Stil kannte, hat er sich eben als was ganz anderes verkleidet, weil vom Fundus hat er ja zu Hause alle möglichen Sachen. Und ist dann sozusagen mehr oder weniger als Bandelkramer und Obdachloser, hat sich da um die Ecken gedrückt irgendwie, bis er zu Schratt gefunden hat, dass er dann dieses Gegengutachten durch sie irgendwie, ja, erstellen lassen.
Bekommen kann, hätte können.
Richtig. Also gibt ein paar ganz wilde Geschichten.
Ganz skurril, genau.
Genau.
Mit einer Reform. Aber es gibt auch verschiedene Versionen. Eben, es gab die Version, dass er zu Katharina Schratt geflüchtet ist, bevor er wirklich unmündig erklärt werden konnte und in die Klinik gesteckt werden konnte. Und bei anderen Geschichten war er dann schon in der Klinik. Ich weiß aber dann nicht, wie er zu Katharina Schratt dann wieder gekommen ist, wenn er in der Klinik sitzt. Ja, bei der Ex-Frau könnte man noch sagen, dass sie dann auch nicht unbedingt ein einfaches Leben hatte, denn die hatte große gesundheitliche Probleme im Nachhinein. Sie hatte dann 1903, kurz vor einem Auftritt, einen Schlaganfall, hat Lähmungen davongetragen von diesem Schlaganfall, war später auch verarmt, hat, wie so viele, worüber wir auch schon gesprochen haben, später dann auch Bilder versucht zu verkaufen von sich, von diese Erinnerungen an die schöne alte Zeit von ihr, hatte dann Probleme mit den Augen, ist dann erblindet auch noch und hatte dann 40 Jahre nach dem ersten Schlaganfall einen zweiten, der sie dann wirklich getötet hat, wo sie schon ganz verarmt war, weil sie dann eben natürlich nicht mehr schauspielen konnte nach diesen ganzen Schicksalsschlägen. Ja, einige Anekdoten gibt es dann trotzdem noch zu Girardi, nämlich dass bestimmte Dinge nach ihm angeblich benannt wurden. Es gab zum Beispiel den Girardi-Hut, denn der Schauspieler pflegte einen flachen Strohhut zu tragen und diesen Hut hat man dann nach ihm benannt. Weiters aber auch eine Speise, nämlich der Girardi-Rossbraten oder Rossbraten à la Girardi. Denn da gibt es die Geschichte überliefert, dass Katharina Schratt nicht wusste, wie sie denn ihre beiden Gäste, zum einen Girardi, aber auch den Kaiser Franz Josef glücklich stimmen soll, weil der Kaiser mochte ja gerne gekochtes Rindfleisch, wie wir alle wissen. Und Girardi war ein Gemüseliebhaber. Und daraufhin hat sie dem Koch gesagt oder der Köchin gesagt, es sollte das Fleisch komplett mit Gemüse überdeckt sein. Und das war dann der Girardi-Rossbraten.
Ein salomonisches Urteil. Kulinarischer Natur.
Und Lena, du hast auch noch eine Person für uns vorbereitet.
Wir kennen ihn alle, das sage ich euch. Und jetzt geht es eigentlich um einen Journalisten. Das heißt eigentlich noch nichts, was wir bis jetzt hatten. Und auch interessiert an Naturwissenschaften. Deswegen hat er auch einen sehr guten Freund. Und den kennen wir alle. Das war Kronprinz Rudolf. Wir sprechen jetzt noch über Moritz Schäps. Ich glaube, wenn Moritz Schäps nicht mit Rudolf befreundet gewesen wäre, wüssten wir heute gar nichts mehr von ihm, was eigentlich auch ziemlich traurig ist, weil er damals eine bekannte und vor allem angesehene Persönlichkeit war, aber auch viel zu Diskussionen geführt hat und auch das Ganze ein bisschen in Verbindung mit Rudolf. Warum, wieso, weshalb, das klären wir gleich. Aber zuerst, Moritz Schäps wurde 1835 in Galizien geboren, war Sohn eines jüdischen Arztes und hat zunächst Medizin studiert, wurde dann aber Journalist. Wo da die Wende kam, kann ich leider oder konnte ich nicht feststellen. Und ab 1867 war er dann Verleger des Neuen Wiener Tagblatts. Und das war eigentlich das führende oder die führende liberale Zeitung Österreichs. Und genau da liegt so ein bisschen das Problem, weil liberal war natürlich überhaupt nicht angesehen in der Zeit. Es ist viel eher gegen die Regierung, also es gab viele Artikel gegen die Regierung und teilweise auch von Moritz Schäps selber formuliert. Deswegen war er bei Hof nicht wirklich beliebt. Also gerade bei der Regierung, es geht nicht mal so viel um Franz Josef, sondern eher um die Personen rund um ihn. Und die wollten im Prinzip loswerden. In den 1880er Jahren kam er dann in Kontakt mit Kronprinz Rudolf über einen Professor vom Kronprinzen, der ihn eben zu Schäps geschickt hat und gemeint hat, er möchte mit ihm gerne in Kontakt treten. Und das erste Gespräch der beiden hat gleich mal 2 Stunden gedauert. Und das war für beide so positiv, dass sie eben sich ungefähr jeden Tag Briefe geschrieben haben. Viele davon sind auch später veröffentlicht worden, aber nicht mehr durch den Vater, sondern durch den Sohn Julius Schäps. Mhm. Und darüber haben wir schon einmal gesprochen, und zwar wollte die Tochter von Kronprinz Rudolf, nämlich Erschi, das Ganze verbieten lassen. Warum, wieso, weshalb, finde ich irgendwie interessant, weil sie ja selber sehr liberal eingestellt war. Aber die Briefe sind soweit interessant, weil man sieht, welche Gedanken Rudolf hat. Also vor allem ein Problem mit der deutschen Seite und auch hofft, dass man sich eher Frankreich zuwendet. Und das war natürlich überhaupt nicht die Idee von Kaiser Franz Josef und der Regierung. Die Zeitung hat es nämlich dann nicht mehr ganz lange gegeben, nämlich 1887 war das Ganze vorbei, weil, und das wusste ich so auch nicht, beziehungsweise habe ich zuerst gelesen, er hat einfach damit aufgehört, ein neues Blatt gegründet. Hab mir dann die Briefe mit Kronprinz Rudolf durchgelesen und da kommt raus, beziehungsweise auch die Memoiren der Tochter, Bertha Zuckerkandl, die geschrieben hat, dass der Graf Taffe, also Graf Eduard Taffe, der Ministerpräsident, wohl schuld war. Also der wollte im Prinzip den Schäps loswerden und hat dann alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass er gehen musste. Und das war der schlimmste Tag, also schreibt auch Bertha Zuckerkandl, das war der schlimmste Tag in seinem Leben. Also dass er ihm einfach das weggenommen hat. Er hat dann einfach ein neues Blatt gegründet, das war dann so der Plan. Also er hat sich nicht wirklich unterkriegen lassen, aber es war nicht mehr vergleichbar mit dem neuen Wiener Tagblatt. Und da war er dann bis 1898 und da waren das eben immer noch politische Artikel. Mhm. Aber ab 1898 hat er dann wieder eine Zeitung gegründet und zwar das Wissen für alle. Und das fand ich irgendwie auch ganz cool, weil er sich eben für die Wissenschaft interessiert hat und wollte das verschiedenen Schichten zugänglich machen. Und deswegen hat er diese Zeitung dann noch gegründet. Eigentlich einer der wichtigsten Journalisten der damaligen Zeit, heute kennt ihn keiner mehr. Und das war auch relativ bald, nachdem er das neue Wiener Tagblatt verlassen hat, wurde es immer ein bisschen ruhiger um ihn. Über die Bertha Zuckerkandl ist eben die Tochter. Wissen wir, dass er in seinem Palais im Prinzip so wie einen Salon geführt hat. Also das sind dauernd berühmte Menschen aus- und eingegangen, natürlich auch teilweise Kronprinz Rudolf, aber das war immer alles sehr verdeckt, ist eh klar. Weil, und das haben wir noch nicht gesagt, Kronprinz Rudolf ja auch einige Artikel geschrieben hat in der Zeitung unter einem, ja, also anonym. Und es auch immer so gemacht hat, dass er das dem Schäps geschickt hat und dann immer mit der Anmerkung, aber bitte verändern Sie das so, dass nicht klar ist, dass ich das bin. Also seine Schrift muss ja auch, oder seine Sätze müssen so markant gewesen sein, dass er von ihm das verlangt, dass er das ein bisschen umändert. Also das finde ich halt auch spannend. Und er hat ganz oft dem Schäps schon den Vorteil gegeben zu sagen, wir gehen übrigens dann und dann auf Reisen, damit sie das schon im Blatt sagen können und das ist schon fix und so weiter. Und also ja, ich sag mal, es haben beide sehr gut von dieser Freundschaft gelebt, weil auch der Schäps sehr viel politisch, nämlich aus Frankreich, ihm weitergeben konnte. Und das lag daran, dass Moritz Schäps nicht nur Bertha Zuckerkandl als Tochter hatte, sondern auch eine Sophie. Also sie war mit Paul Clemenceau verheiratet, dem Bruder des späteren französischen Ministerpräsidenten Georges Clemenceau. Und somit waren die alle politisch so gut verteilt. Ich dachte ja auch immer, Rudolf hat unter dem Namen Julius Felix geschrieben, so kenne ich das. Ich habe Zeitungsrecherche betrieben und da hat es geheißen, dass in Paris eine Broschüre beschlagnahmt haben von einem Julius Felix. Das heißt, sie ist gar nicht in der Zeitung erschienen, sondern über Paris rübergeschwappt. Nur wird das Sinn machen, dass es trotzdem der Rudolf ist, nachdem er ja Verbindungen nach Paris hat.
Ja.
Es gibt aber ein paar Artikel, die er geschrieben hat, eben anonym. Die sind auch in den Memoiren von Bertha Zuckerkandl und auch bei den Briefen von Schäps sind eben auch ein paar Artikel von ihm abgedruckt worden. Und Bertha Zuckerkandl ist eigentlich auch noch eine spannende Persönlichkeit. Die war im Prinzip, sie sagt immer in den Memoiren, die Sekretärin. Also die hat halt teilweise das einfach aufgenommen, was der Vater gesagt hat und hat die Briefe weitergeschickt und so. Beziehungsweise auch dem einzigen Vertrauten von Rudolf hat sie die Briefe gegeben. Das war ein älterer Mann, der hieß Nehammer. Und den habe ich ja schon mal in der Zeitung gefunden, ja, dass richtig. Das so sein Diener war. Also auch die Namen ziehen sich sehr durch bis heute. Und Bertha Zuckerkandl ist eigentlich eine Person, die ich auch immer noch gerne mal machen würde, weil das auch eine Salonière war, die auch mit Johann Strauss Sohn, den hatten wir auch schon, um die Verbindung wieder zu haben, aber auch mit Arthur Schnitzler. Die sind da ein- und ausgegangen bei ihr und war auch eine der wenigen Frauen, die, ich sag mal, gesellschaftlich akzeptiert worden sind. Aber das war eben auch wo kam sie her? Also das hatte schon viel geholfen, dass der Vater Moritz Scheps war. Und es gibt einen ewig langen Nachruf auf Moritz, der 1902 gestorben ist. Und ich möchte das nicht vorlesen, aber ich werde es trotzdem tun. Das Schicksal des Journalisten gleicht dem des Mimen, dem die Nachwelt keine Grenze pflicht. Er wirkt auf die Zeitgenossen, er kann sie zu bewundernden Beifall hinreißen, er kann ihr Wohlgefallen finden, ihre Begeisterung entzünden, er kann sie für eine Idee enthusiasmieren oder zum heftigen Widerstande gegen Bedrückung und Ungerechtigkeit aufstacheln. Die nächste Generation hat ihn vergessen. Der letzte Satz von diesem Nachwort ist: Dem Grabe des alten Scheps, der gestern seine so klugen, unter buschigen Brauen hervorblickenden Augen für immer geschlossen hat, darf jeder Journalist eine Scholle der Verehrung widmen. So war das mit ihm.
Ja, die letzte, die ich noch vorstellen möchte, die jetzt nicht direkt Schauspielerin ist, aber trotzdem aus dem Metier kommt. Sie ist nämlich Anglistin und auch Theaterwissenschaftlerin und Kritikerin gewesen. Es geht nämlich um Helene Richter, die am 4. August 1861 in Wien auf die Welt kam. Sie stammt aus einer assimilierten jüdischen Familie, aber in guten Verhältnissen. Sie und ihre 4 Jahre jüngere Schwester Elise hatten auch Privatunterricht, also sie waren gut gebildet und hatten beide einen ziemlichen Ehrgeiz, was die akademische Laufbahn betraf. Allerdings war das ja zur damaligen Zeit auch gar nicht so einfach, als Frau wirklich akademisch irgendwie sich fortbilden zu können, denn Frauen waren noch nicht direkt erlaubt zu studieren. Allerdings besuchten die Schwestern schon ab 1891 als Gasthörerinnen einige Vorlesungen. Gerade Helene hat sich autodidaktisch selbst sehr viel weitergebildet und hat auch sehr viele Sachen geschrieben, sehr viele Artikel, hat britische Autoren, deswegen Anglistin, analysiert, beschrieben, teilweise auch britische Schriftsteller biografisch beschrieben. Weiter kam es dann dazu, dass sie in verschiedensten Zeitungen oder Veröffentlichungen abgedruckt wurde über bestimmte Arbeiten, die sie verfasst hat. Sie hat ab den 1890er Jahren auch schon angefangen zu schreiben und im nächsten Jahrzehnt eine wirklich große Vielzahl an Artikeln verfasst und sogar ein dreiteiliges Werk geschrieben, Geschichte der englischen Romantik, und ist dann über diese Arbeiten weiter zur Theaterkritik gelangt. Da hat sie nämlich vermehrt über das Burgtheater geschrieben und wurde schließlich 1926 sogar zur Burgtheaterbiografin ernannt. Also da hat sie sich dann wirklich hauptsächlich dem Burgtheater gewidmet und erhielt dann, obwohl sie jetzt anfangs noch nicht zum Studieren zugelassen wurde, erhielt sie dann später Ehrendoktorwürden sogar. Zum einen der Universität Erlangen und weiter Heidelberg auch, also jetzt nicht direkt in Wien, aber es wurde anerkannt, dass sie wurde auch Bürgerin ehrenhalber der Stadt Wien, also nicht Ehrenbürgerin, aber das war so die Stufe darunter noch. Sie ist dann verstorben, darüber spreche ich aber nachher noch genauer, weil das ist auch ziemlich tragisch. Aber nochmal, um die Ehrungen weiterzuführen, das ging nämlich nach dem Ableben dennoch weiter. Sie hat zum einen im 21. Wiener Gemeindebezirk eine Gasse bekommen, die Helene-Richter-Gasse. Nicht nur das, auch der Deutsche Anglistenverband vergibt für herausragende Forschungen jetzt den Helene-Richter-Preis. Also sie hat auch einen Preis nach sich benannt bekommen. Wie ich aber schon gesagt habe, es gibt noch eine jüngere Schwester, die ist um 4 Jahre jünger, Elise, die ebenfalls auf dem Bild ist, die eben, wie ich schon gesagt habe, auch einen großen akademischen Ehrgeiz hatte. Die zwei Schwestern haben auch wöchentlich stattfindende Salons genutzt, um mit prominenten Gelehrten zu sprechen, zu philosophieren, hatten gute Kontakte.
Das wäre mein Ding auch gewesen.
Ja, ich sage, philosophieren sage ich nicht einfach nur so, weil die Schwester promovierte nämlich 1901 zum Doktor der Philosophie an der Uni Wien. Ihr gelang es als erste Frau 1905 an der Universität Wien zu habilitieren. Also deswegen ganz sicher auch die große Ehre, in dem Bild zu sein, denn sie war die erste Frau, der das gelang dann schon und die auch als Privatdozentin an der Uni Wien lehrte danach. Wie gesagt, die beiden kamen aus einer jüdischen Familie, sagen aber selber, dass sie überkonfessionell erzogen wurden. Sie haben alle möglichen Gottesdienste besucht, außer jüdische. Und beide haben sich sogar 1911 in der lutherischen Stadtkirche taufen lassen. Also sie sind dann dem evangelischen Glauben übergetreten. Hat allerdings leider nichts geholfen, als dann der Anschluss kam an das nationalsozialistische Deutschland, auch wenn sie getauft waren. Daher wurde ihnen dann im Jahr 1838 die Lehrerlaubnis entzogen. Sie hatten eine sehr, sehr große Privatbibliothek. Die mussten sie dann veräußern, dadurch, dass sie ja nicht mehr lehren konnten, keine Tätigkeiten hatten, um sonst Geld zu bekommen, mussten sie das alles veräußern und wurden dann gezwungenermaßen in ein jüdisches Altersheim übersiedelt. Dann am 9. Oktober 1942, also schon mitten im Zweiten Weltkrieg, folgte dann die Deportation der beiden in das Konzentrationslager Theresienstadt, in dem dann Helene,
schon am 8.11., also knapp einen Monat später, eigentlich schon verstarb. Und die jüngere Schwester Elise ein Jahr später, also eigentlich ein bisschen mehr als ein halbes Jahr später, am 21. Juni 1943 verstarb. Es ist ganz spannend, ich habe nämlich dann die Todesfallanzeigen gefunden im Internet der beiden Schwestern. Da wird zum einen gesagt, dass Helene an einem Darmkatarrh verstarb. Ein halbes Jahr später die Schwester, die jüngere auch. Allerdings war dann noch eine Lungenentzündung auch noch dabei. Was allerdings auch ganz interessant war, fand ich, dass bei der älteren Schwester noch bei der Religion jüdisch stand. Und die jüngere Schwester Elise stand bei Religion allerdings schon evangelisch. Ich weiß nicht, wie das dann passiert ist. Allerdings war die eine ausgewiesen als Evangelin, die andere als Jüdin. Also ein trauriges Ende von zwei gelehrten, sicherlich wahnsinnig intelligenten Frauen.
Begabten, genau. Genau. Ja, starken Frauen auch vielleicht.
Genau, die einiges geleistet haben. Gerade auch Elise.
Pionierarbeit vielleicht.
Genau, ja. Genau. Als erste Privatdozentin an der Uni Wien lernen zu dürfen. Und ein doch sehr, sehr trauriges Ende dann für die beiden.
Ja.
Und ein Schicksal, das viele geteilt haben.
Ja.
Muss man ja auch sagen.
Ja.
Und dadurch auch viel verloren gegangen ist. Deswegen ist es ja auch schön, dass die eigentlich, dass wir die beiden auch als Teil der Geschichte heute haben. Was auch noch, in der Hofburg gibt es immer noch den alten Eingang vom Burgtheater. Das bei Michaela Thor, dieses Gitter. Ja. Das ist noch gleich geblieben. Auf dem alten Burgtheater war ein Adler und dieser Adler ist mittlerweile im Theatermuseum, im Palais Lobkowitz. Den kann man dort noch bewundern, haben wir auch schon, deswegen ist es mir gerade eingefallen.
Ja.
Ja.
Einige wenige Spuren des alten Burgtheaters gibt es also noch. Man muss nur genau wissen, wo man hinschaut. Ja.
Genau, und einige Personen, die eben damit verbunden sind, haben wir heute versucht vorzustellen aus verschiedensten Bereichen. Wenn ihr das Bild sehen wollt, haben wir schon gesagt, das ist dann im Wien-Museum zu sehen, falls jemand das live sehen möchte. Das Original,
und ansonsten machen wir ein Video, wo wir dann eben genauer
zeigen,
wo die Personen zu finden sind im Raum.
Ja. Und damit ist die heutige Ausfahrt der Porzellanfuhre auch schon wieder zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal dann wieder mit dabei.
Falls ihr uns unterstützen möchtet, Fragen oder Anregungen habt, geht bitte auf unsere Homepage porzellanfuhre.at.
Oder geht auf TikTok, Facebook oder Instagram, auch unter Porzellanfuhre.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Baba.
Wiedersehen.
Und wer bis jetzt durchgehalten hat, noch viel Spaß mit unseren Outtakes.
Oh, Willi.
Es muss sein. Einmal Willi. Muss es sein.
Danke. Anna, rollen Sie bitte für immer.
Genau, weil irgendwann sonst habe ich ja nassen Popo. Früher oder später.
Du, wichtiger ist die Pflanze. Dein Popo ist mir. Also.
Na, bei mir nicht.
Versuchst du jetzt wieder von meinem Zettel abzuschauen, dass du dir nicht vorbereitet hast, Willem? Aber meine Schrift ist so hässlich, dass du sie nicht lesen kannst.
Das war ein Ausschussproblem.
Er hat noch einen Spitznamen gehabt, der Karl Ludwig. Reserve.
Ja, das kommt auch noch, die Reservegeschichten. Irgendwas, willst du so lachst oder grinst? Habe ich irgendwas gesagt?
Nein, es ist nur längentechnisch.
Ach so, ich rede zu viel, oder?
Wir sollten mal so Activity machen, ja. Pantomime.
Im Podcast.
Das finde ich sehr gut. Dann darf ich auch wieder winken, okay?
Einfach so 10 Minuten Stille.
Ich will auch wieder
winken. Gerade, was wir gerade machen.
Ja, also. Die Kathi Schrat.
Genau.
Wie sie die Freundin nannten. Kathi, mein Kipferl. Mein Hörnchen. Nein, er hat sich Kipferl. Ciao.